Herzlich willkommen zur Folge 28 vom Steuerfunk-Podcast, den wir aufnehmen am Abend 1. Juni 2026 und wir werden die Folge ausstrahlen am 14. Juni 2026, sodass wir im üblichen Rhythmus bleiben. Und jetzt meine wichtigste Frage. Andreas, bist du am Start?
Jawohl, ich bin am Start mit meiner Normalstimme. Hab gehört, du hast ja neu gekauft, oder?
Ja, ich hab komplett neue Stimme dank Heuschnupfen. Ging ich leicht nasal. Ich hoffe, das klingt aber nachher in der Aufnahme dann doch erträglich.
Also du bist verschnupft.
Ja, ich bin richtig verschnupft. Wobei das.
Hat das mit dem Thema heute zu tun?
Das könnte auch mit unseren Themen zu tun haben.
Ein verschnupfter Kollege von der Finanzverwaltung. Ja, sie ist steuerbar, da sind immer vergnügt, immer froh. Die sind nicht verschnupft. Keine Ahnung.
Da bin ich ja froh.
Keinen Heuschnupfen habe, aber jetzt gerade habe ich keinen, ja.
Also glücklicher. Also ich würde vorschlagen, ich fange kurz an mit unserem Disclaimer. Wer sind wir? Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe, beide aus Baden-Württemberg. Und wir machen zusammen so einen 14-tägigen Podcast, einfach zum Thema Lohnsteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Lohnabrechnung, einfach weil es uns Spaß macht. Das Ganze machen wir in unserer privaten Zeit, in unserer Freizeit. Und das Ganze ist natürlich auch keine Rechtsberatung. Wenn jemand wissen will, wie er rechtlich verbindlich Sachen zur Lohnsteuer oder zur Sozialversicherung klärt, dem sei Folge 1 unseres Podcasts ans Herz gelegt. Dort ging es um die Anrufungsauskunft nach § 42e bzw. die Auskunft nach § 28h SGB 4. Und da ist die Regelung jeweils drin, wie man steuerrechtlich und sozialversicherungsrechtlich verbindlich Fragen mit der Verwaltung klären kann. Und jetzt beginnen wir mal mit dem heutigen Podcast.
Muss ich sagen, niemand soll sich ärgern. Wir sind vielleicht manchmal pointiert anderer Meinung oder ja, das ist halt eine Meinung von vielen anderen, muss man sagen. Also soll sich niemand ärgern. Wir wissen, es wird wirklich mit viel Aufwand und Arbeit Gesetze gemacht und versucht, da was auf den Weg zu bringen. Also soll sich niemand ärgern. Das täte uns, wirklich leid. Das soll eigentlich ein bisschen Vergnügen machen. Genau. Und Sebastian, dann, wenn man es ums Vergnügen geht, oder nicht Vergnüge? Oh, ich bin so enttäuscht.
Ja, denn wir fangen gleich mit der großen Enttäuschung an. Aber zum Inhalt, die Entlastungsprämie wird unser erster Punkt sein. Und dann schauen wir uns mal ein. Das Bundesfinanzministerium hat aber nachgelegt, es gibt einen Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2026 auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums. Das wollen wir uns angucken. Da wollen wir mal einen Ausblick wagen, was vielleicht noch an Gesetzen kommen will. Und das ist so der Tag für heute. Das wäre so der Inhalt, den wir heute miteinander besprechen wollen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich ein in die Entlastungsprämie.
Und die kam nicht.
Genau. Und wir hatten noch groß vor zwei Podcast-Folgen in der Folge 26 angekündigt, die Entlastungsprämie, die soll kommen, § 3 Nummer 11d Einkommensteuergesetz, 1.000 Euro ab dem Tag nach Verabschiedung des Gesetzes, bis geplant war Mitte des Jahres 2027. Das wäre der Zeitraum gewesen, das Ganze wie bei der Corona-Prämie und der Inflationsausgleichsprämie zusätzlich zum Arbeitslohn. Und das Ganze war geregelt im Steuerberatergesetz, wo eigentlich Regelungen zum Steuerberatungsgesetz hätten geändert werden sollen. Es war ein sogenannter Omnibus, wo man das draufgeflanscht hatte. Und das Ganze war am 8. Mai dann im Bundesrat. Und zur Überraschung dann doch ein bisschen hat der Bundesrat gesagt, nein, das kostet zu viel. Zum einen die Gemeinden, die bräuchten einen Ausgleich für die Steuerausfälle. Auch die Länder bräuchten einen Ausgleich für die Steuerausfälle. So, vielleicht hat auch ein bisschen mitgespielt. Die Arbeitgeberverbände sind ja auch gegen diese 1.000 Euro Entlastungsprämie Sturm gelaufen, weil sie alle gesagt haben, ja, diese Entlastungsprämie, die soll den Bürger entlasten, aber zulasten der Arbeitgeber, weil die hätten ja die 1.000 Euro erstmal erwirtschaften müssen, um sie dann an ihre Arbeitnehmer auszahlen zu können.
Also das war schon von Anfang an ein ungeliebtes Kind. Und dann hat halt der Bundesrat gesagt, jetzt ist gut. Ne? Ja. Und also Sebastian, bedauern wir es. Also das mag natürlich für den einen oder anderen schade sein, aber ich glaube, das ist eben so eine ganz typisch, also wir hatten dazwischen mal telefoniert, Sebastian und ich, und glaube, wir hatten überlegt, es ist tatsächlich so, die gesetzliche Regelung, auch wenn du das Einkommensteuergesetz anschaust, ist zu kompliziert, ist zu viel. Ja. Und das wäre ja eine weitere Regelung gewesen. Wenn man sieht, es kommen ja auch die ersten BFH-Urteile, was ist freiwillig, das führt immer zu neuen Diskussionen. Und man hat ja noch überlegt, und da muss ich sagen, irgendwie, also da muss man sagen, ich war mal bei der Bundessteuerberaterkammer im Ausschuss und ich habe sie sehr schätzen gelernt, die Bundessteuerberaterkammer, weil sie tatsächlich wichtige Sachen auf den Weg bringt. Also das ist jetzt keine Kritik. Ich muss echt sagen, der wird auch gute Arbeit gemacht und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr liebevoll und sehr nachhaltig. Aber was mir immer ein bisschen fehlt, ist, dass nicht mal Finanzbeamte, Steuerberater, die Lohnsteuerhilfevereine und die Bilanzbuchhalter einfach mal gemeinsam sagen, das geht so nicht weiter. Wir kriegen es nicht mehr, diese Vielzahl kriegen wir nicht mehr unter einen Hut. Im Seminar die beliebteste Frage ist, ja, Herr Sprenger, geht es jetzt nebeneinander, neben der 50 Euro? Und ich muss immer sagen, das ist wie so ein Apothekerschrank. Sie können ganz vieles nebenher machen. Und Sebastian, wir sind uns einig, das gehört einmal entrümpelt. Und also da würde ich auch, ich weiß, die Steuerberater leben davon, natürlich vom Steuerrecht, aber dieses Klein-Klein, und das wäre es ja wieder gewesen, 1500, nee, 1000 Euro waren es jetzt ja nur, das ist genau. Schon ein bisschen durcheinander, nur für ein Jahr jetzt. Ja, also, ich weiß nicht, Sebastian, das ist auch Aufforderung an euch, aber auch an unsere Verbände zu sagen, Leute, Politik, es muss mal einfacher werden, ne? Und ja, wenn man nachher jetzt das Jahressteuergesetz sieht, das ist jetzt das Gleiche in Grün. Also das ist, ich finde es jetzt gar nicht so dramatisch. Also das ist schon aufwendig für uns Abrechner, aber da kann man gar keine so große Kritik dran äußern. Aber das zeigt wieder, alles Mögliche muss man jetzt wieder da regeln und bescheinigen und so weiter. Ist einfach zu kompliziert. Und deswegen, also ich bedauere die 1000 Euro nicht. Und falls jemand von der Bundessteuerberaterkammer hört, großes, wirklich großes Kompliment an die Leistungen. Aber manchmal würde man sich als Praktiker wünschen, sagt auch mal der Politik wirklich klar Text, dass wir müssen das vereinfachen. Und ich meine einfach, dass die Lohnabrechnung zusammen mit der Sozialversicherung und natürlich auch die Programme, das kann man sich gar nicht vorstellen, Sebastian. Ich habe es gedacht, wo wir das mit der BAV gemacht haben, nicht? Betriebliche Altersvorsorge ist meine Leidenschaft. Und dann gucke ich ins Programm und stelle fest, ja, das ist erdrückend, nicht? Weil die Entgeltbescheinigungsverordnung, die man einfach und uns sagt, nicht braucht, aber die man halt habe, da wird er was regelt, das insgesamt brutto, aber nicht rein, aber auch nicht raus. Und einfach schneide doch mal diese Zöpfe ab. Und das wäre einfach hilfreich. Und da würde man auch mal von unserem Berufsstand einfach auch mal wünschen, dass man einfach der Politik sagt, Leute, macht vernünftige Gesetze und ja. Aber jetzt haben wir schon wieder philosophiert und ganz schlecht, Sebastian. Harte Fakten, bitte.
Ich würde noch eines dranhängen. Es ist halt auch genau dieser Punkt. Es ist halt auch dieses starke Auseinanderfallen zwischen Lohnsteuerrecht, Sozialversicherung. Und bei uns in der Lohnabrechnung kommt ja auch immer noch die Umsatzsteuer hinten drauf, die doch oftmals mittlerweile eben ganz getrennte Wege gehen. Man denke an die Familienheimfahrt im Rahmen der doppelten Haushaltsführung.
Ja.
Lohnsteuer frei, Umsatzsteuer pflichtig, Sozialversicherung wieder frei.
Sebastian, man geht da unter. Weißt, ich denke als bei mir, ja, ich mache viel Lohnsteuer, Umsatzsteuer, also Lohnsteuer und Umsatzsteuer dazu, SV. Aber ich muss zugeben, die Leute haben ja noch andere Aufgaben. Das ist auch in den Betrieben draußen Personalarbeit, Verwaltung, die müssen die Buchhaltung bediene und das ist einfach zu viel. Ne? Aufmerksamkeit, da darfst du Umsatzsteuer abziehen, weil es im Unternehmensvermögen bleibt, aber beim Geschenk für 50 Euro darfst du nicht abziehen. Das ist alles systematisch richtig logisch zu erklären. Also auch keine Kritik an jetzt an BMF oder so, aber es ist einfach zu viel. Du schaffst es nicht mehr. Ne? Ja, und KI, und das muss ich sagen, also wir haben jetzt gerade wirklich massiv Schwierigkeiten, weil auch Finanzverwaltung, wo offenbar ChatGPT nutzt, und ich muss einfach sagen, da kommt halt einfach Käse raus, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Es sind Sachen dabei.
Was will ich denn sagen? Glaube ich
also wirklich. Und ich denke dann immer, ja, klar, ich reg mich jetzt über das Finanzamt auf, aber ihr regt euch sicher dann über uns auf, wenn da irgendein Mitarbeiter ahnungslos über ChatGPT irgendwas schreibt, wo dann der arme Finanzbeamtin oder Beamte denkt, okay, originell, aber nicht richtig.
Also du bist da genau an dem Punkt, also wenn es um die KI geht, da hoffe ich einfach, dass wir irgendwann ein Gentleman's Agreement miteinander hinkriegen, Steuerberatung und Finanzverwaltung, und man einfach sagt, hör zu, Das muss immer ein Mensch prüfen. So, der muss halt nochmal gucken, dass das Ding nicht völligen Blödsinn macht. Weil es ist halt so, Stand heute gibt es kein vernünftiges KI-System, das halt unser hochkomplexes Steuerrecht lösen kann. Das ist ja für mich auch immer ganz klar, weil ein KI-System ist letztlich ein Wahrscheinlichkeitsberechnungssystem von einem Computer. Ein Computer versucht schwarz und weiß, nämlich 0 und 1 zu sehen. Ja, im Steuerrecht haben wir halt 0, 1 und dann eben 2 bis 10 an Graustufen, die es ja auch noch Sebastian, sein können. Das ist halt oder
Sebastian,
sehr komplex.
Sebastian einfach gemeinsame KI auf den Weg bringe, das sowohl von der Steuerberater wie von der Finanzverwaltung gefüttert wird und das rechtlich saubere Auskünfte gibt. Ja, das, warum denn dagegen? Warum denn dagegen?
Das, ist doch die Frage. Das wäre natürlich mal ein ganz, ganz innovativer Ansatz.
Ist doch die Frage, Sachverhalt A mit Person B ergibt Rechtsfolge C. Und wir sind doch einig, die Finanzverwaltung will auch nichts anderes wie das Gesetz umsetzen.
Ja.
Und der Steuerberater, es ist ja schon klar, es wird dann immer noch Gestaltungen geben, es wird immer noch Sachen geben, wo die Finanzverwaltung sagt, das geht mir jetzt zu weit. Aber das schaffen wir nicht. Also jetzt gerade wird Low-Level genutzt und man müsste das Ding halt trainieren und an diese irre Volumen anpassen, aber warum nicht gemeinsam? Das verstehe ich nicht. Aber naja,
den großen Herzenswunsch, mach aber erst die Steuervereinfachung und dann genau. Die KI drauf, weil dann hätte was, ich glaube, dann würde man es wirklich beherrschbar behalten. Aber du hast den Punkt angesprochen, ich sehe es genau wie du. Ich befürchte, wir laufen irgendwann auf den Punkt raus. Und vielleicht schneller, als es uns lieb ist, wo das nicht mehr beherrschbar ist, weil wir einfach überall Fachkräftemangel haben. Das ist bei euch genauso wie in der Finanzverwaltung.
Und dann und dahinter, das darf man nie vergessen, dahinter stehen, auch wenn ich mich über das Finanzamt aufrege und die über mich wahrscheinlich, dahinter stehen Menschen und die haben Kummer. Weil ich behaupte, jeder Mensch will seine Arbeit ordentlich machen. Der will abends vernünftige Feierabend haben. Ja. Der will das Gefühl haben, ich habe heute einiges bewegt oder erarbeitet und jetzt habe ich mein Feierabendbierle oder Limo oder Tee, so, und dahinter stehen Menschen und die Menschen haben mit diesem System Frust. Aber Sebastian, es gab so süßes Lob, die letzte Woche habt ihr das geschickt, für Leute, die morgens joggen, jetzt machen wir was Vernünftiges, komm jetzt nicht nur
aber
weich.
Ich wollte gerade sagen, du hast so ein schönes Wort zum Sonntag gesagt und nur noch zum Abschluss dieses Themas, das Steuerberatergesetz ist neu eingebracht in den Bundestag, das wird jetzt verabschiedet werden, aber eben ohne die Entlastungsprämie, dass da hier nochmal klargestellt ist, da kommt keine lohnsteuerliche Änderung mit, das sind jetzt nur noch in Anführungszeichen die Änderungen, die es tatsächlich im Steuerberatungsgesetz geben soll.
Genau,
die sollen
und da muss man sagen, Lob an die Bundessteuerberaterkammer, weil das ist ein Gesetz, das für die, die es nicht kennen, das ermöglicht, dass es solche Steuerberaterkanzleien wie mich oder so eine kleine persönliche oder personengeführte gibt und keine Steuerberatungsindustrie, die zu große internationale Gesellschaften gehören. Und da muss man sagen, Bundessteuerberaterkammer hat sich da wirklich reingehängt. Und also das sind wir froh, wenn das Gesetz kommt. Und Sebastian, dann haben wir das Jahressteuergesetz.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich gehe es einfach mal mit dir zusammen durch. Das Jahressteuergesetz ist erstmal eigentlich ein bisschen so eine Art Reparatur- und Sammelgesetz, wo man einfach das Steuerrecht moderat vor allem im organisatorischen Bereich fortentwickelt.
Ja, genau.
Und es geht darum, viele Sachen zu reparieren. Und für uns in der Lohnsteuer eigentlich am interessantesten sind die Änderungen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem großen Elefanten im Raum an. Im Paragraph 41b Einkommensteuergesetz, da geht es letztlich um die Lohnsteuerbescheinigung und die Finanzverwaltung.
Trägt da was jetzt vor, was in meiner Folie ganz zum Schluss kommt.
Bringe ich ganz durcheinander. Ich wollte aber gleich mit dem Elefanten anfangen,
ja,
weil
genau.
Die Finanzverwaltung hat den Gesetzgeber letztlich gebeten, ab 1.1.2028 die Lohnsteuerbescheinigung aufzubohren, vielfältige Bescheinigungspflichten für steuerfreie Tatbestände, für die Firmenwagennutzung mit aufzunehmen und das auf die Lohnsteuerbescheinigung draufzubringen. Ist ja klar mittlerweile, wir haben seit 2005 die Lohnsteuerbescheinigung in der elektronischen Übermittlung. Das ist ein Datensatz, da kann man alles mit übernehmen. Und die Verwaltung hat letztlich den Gesetzgeber gebeten, hier zu gucken, was ist eigentlich oder was sollte in den Lohnabrechnungsprogrammen drin sein, was kann man da rausziehen und kann es gleich rübernehmen, damit es nachher für die Finanzverwaltung in der Bearbeitung der Einkommensteuererklärung einfacher ist, weil sie eben gleich sieht, okay, das ist der Arbeitslohn, das hat der Arbeitgeber daneben dem Arbeitnehmer noch gezahlt, was eben eventuell zur Kürzung von Werbungskosten führt, also insbesondere Reisekostenersatze, doppelte Haushaltsführung, aber auch die Kindergartenzuschüsse.
Also, lese es mal vor. Also da steht zum Beispiel drin, Bescheinigung der Reisekosten. Also man muss jetzt auf, kennen Sie die Jahreslohnsteuerbescheinigung, die nach 3 Nummer 13 oder 16 steuerfrei erstatteten Reisekosten bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit, jeweils für das Kalenderjahr, auf das sich die Erstattung bezieht. Spannend. Ja. Ja, also ich zahle im Januar noch fürs Vorjahr und dann aufgeschlüsselt nach Fahrtkosten die Verpflegungsmehraufwendung, Pauschale, einschließlich Kürzung aufgrund von Mahlzeitengestellung, Übernachtungskosten und beruflich veranlasste Reisenebenkosten. Und für Dinge, die Reisekosten abrechnen, wie sie, das ist wirklich, wie du sagst, die Hauptmusik. Das sind nämlich die wesentliche Erstattungen, die man als Arbeitgeber hat. Und der Hintergrund, weil ich muss sagen, ich bin natürlich immer so, ist schon eine zusätzliche Bürokratie, aber ich bin da durchaus als Steuerberater auch gar nicht so abgeneigt. Ich habe jetzt einen Fall, Kind von einem Mandant, und die macht ein duales Hochschulstudium. Also die hat einen Ausbildungsbetrieb, eine Klinik in Offenburg und studiert in Villingen-Schwenningen. Und da geht es um 92 Euro Erstattung, das ist die Lohnsteuer, also geht um nicht viel. Und da habe ich tatsächlich dann die Dienstreise zur dualen Hochschule geltend gemacht. Und das Finanzamt hat dann verhältnismäßig aufwendig nachgefragt, erstens warum und wieso, und wollte natürlich die Bescheinigung haben. Und ich will natürlich wissen, was hat ein Arbeitgeber für Verpflegungsmehraufwendungen bezahlt. Mhm. In dem Fall ist jetzt kein Problem, da ist nichts bezahlt worden, wir konnten das auch lösen. Aber das ist natürlich, solche Nachfrage wäre weg. Mit dieser Bescheinigung. Und das ist halt immer das Gleiche. Ich frage, der Mandant, zahlt der Arbeitgeber Tagesspesen? Bei Handwerker wundert mich immer erstaunlich oft. Ja, nee, nur manchmal. Ne? Und da weiß ich schon, jetzt haben wir nicht. Da frage ich mich oft, waren Sie unterwegs? Und dann rechne ich da meine 14 oder 28 Euro aus. Und dann die Frage, was hat der Arbeitgeber jetzt gezahlt? Ne? Und dann muss man nachfragen, dann muss der Bescheiniger, macht Aufwand. Und soweit ist das natürlich jetzt erstmal verständlich. Schwierig wird es für die gesonderte Programme haben. Ne?
Ja, also das sehe ich auch. Das wird der große Punkt halt sein. Wie kriege ich es aus einem gesonderten Programm dann in die Lohnabrechnung rein, um es auf der Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen? Weil ich nehme es einfach auch mal vorweg. Bisher konnte man ja Aufzeichnungserleichterungen beantragen. Genau. § 4 Absatz 3 Lohnsteuerdurchführungsverordnung. Konnte sagen, ich habe ein gesondertes Reisekostenabrechnungsprogramm. Deshalb will ich nicht ausweisen, weil bisher waren ja auch schon eigentlich Reisekosten zum Teil sehr rudimentär auf der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben. Und viele hatten das über diese Aufzeichnungserleichterungen abbedungen und hatten gesagt, brauchen wir nicht, weil wir haben ein gesondertes Reisekostenabrechnungssystem. Aber dieser 4 Absatz 3, dieser Satz 1 wird gestrichen, sodass es die Aufzeichnungserleichterung dann auch nicht mehr geben wird.
Und das damit. Gut, Badisch, Sebastian, ab 2028.
Genau.
Ja, 28 ist es, ne?
Ja, richtig, ab 28. Ja.
Also ich habe es im Reisekostenseminar schon immer erzählt, Leute, da kommt was. Wir wussten nur nicht wie. Insoweit bin ich jetzt froh, dass es mal Ross und Reiter nennt. Und ich bin auch, ich gebe zu, froh, dass man es jetzt über die Jahreslohnsteuerbescheinigung macht, kein weiteres Bescheinigungswesen. Aber das bedeutet natürlich, auch zum Beispiel für die ganzen SAP-Anwender, die müssen klären, wie sie diese Daten in den Datenpool liefern, mit dem die Jahreslohnsteuerbescheinigung übermittelt wird. Und wer dann zum Beispiel Online-Systeme, also solche Online- Lohn, also Reisekostensysteme nutzt, der muss es auch klären, dass es da vernünftige Schnittstelle gibt mit dem jeweiligen Lohnprogramm. Genau. Also wird schon spannend sein. Und natürlich,
in dem
was immer noch viele machen, was mich immer wundert, Sebastian, das legendäre Excel-Sheet. Das ist dann entweder mit mühseligem Programmieraufwand verbunden, dass man eine Schnittstelle programmiert, oder ich sage halt, nee, dann muss man jetzt wirklich in die elektronische Lohnabrechnung, also Reisekostenabrechnungsprogramme einsteigen, und da kommt ja irgendwann auch kein Weg dran vorbei.
Ja, oder du rechnest in Excel zwar aus, aber gibst das dann halt endgültig im Lohnabrechnungsprogramm die fertigen Beträge ein, eben aufgespaltet, so wie die Verwaltung das dann in Zukunft haben will.
Schade ist, dass ein bisschen das Zuflussprinzip ein bisschen ausgehebelt ist, weil da drin steht, jeweils für das Kalenderjahr, auf das sich die Erstattung bezieht.
Ja, es ist, die Idee dahinter ist aber insofern richtig, weil du musst ja die Werbungskosten im richtigen Jahr kürzen.
Ja, schon klar.
Das ist eben genau dieses Problem, dass wir vielleicht Reisekosten 2025. Bei uns gibt es die Regelung auch. Ich habe 6 Monate Zeit, um dir zu beantragen. Wenn ich also im Dezember 2025 eine Dienstreise mache, kann ich die bis Juni 2026 abrechnen. Genau. Erst dann erstattet mir der Arbeitgeber 2026 die Werbungskosten. Zufluss-Abfluss-Prinzip sind aber 25 angefallen. Und es gibt halt eine BFH-Entscheidung, die sagt, ja, die Erstattungen müssen eben immer mit den richtigen Werbungskosten in Verbindung gebracht werden. Und damit kürzen dann die Erstattung 2026, die Werbungskosten 2025. Und deshalb muss dann auf die Lohnsteuerbescheinigung in meinem Fall 2026 drauf, dass ich in 2026 Erstattungen für 2025 bekommen habe, damit man das dann programmtechnisch richtig lösen kann. Also so wird es dann sein, du hast dann im Prinzip 3 Felder immer fürs Vorjahr, fürs laufende Jahr, für ein zukünftiges Jahr.
Also das wird tatsächlich, da muss man, also für die Praktiker, jetzt bei der Steuerberatung, da sind wir ja sicher, dass das Dativ und so weiter das gut macht. Aber für die draußen, die Reisekosten machen, in die Unternehmen und so weiter, das bedarf schon ein bisschen einer kleinen Arbeitsgruppe, wie man das macht. Ja, müssen wir gucken, was Finanzverwaltung dazu sagt, aber da muss man dran denken. Dann Sebastian. Also
wir sagen natürlich hier nochmal, es ist ein Referentenentwurf. Das heißt, es ist der allererste Aufschlag der Verwaltung. Das geht jetzt dann als nächstes ins Bundeskabinett, wird dann irgendwann ein Regierungsentwurf, dann wird er erst in den Bundestag und Bundesrat eingebracht. Es kann also da sicher noch Änderungen geben. Vielleicht wird es von der zeitlichen Anwendung noch ein bisschen mehr Luft geben. Aber das muss man im Auge behalten. Und ich dachte einfach, wir nehmen es aber hier mit auf, weil es einfach eine Änderung ist. Wie du gesagt hast, du hast schon lange darauf hingewiesen, dass das irgendwann kommen wird. Und es ist eigentlich überfällig, gerade wenn wir eben darüber nachdenken, auch KI einzusetzen, mehr maschinell zu machen, dann brauche ich eigentlich genau diese Sachen, damit es eben in der Steuererklärung nachher ordentlich zusammengebracht wird.
Also es tut mir leid, aber ich gebe dir jetzt mal recht.
Das muss dir überhaupt nicht leid tun.
Hat doch, als Steuerberater ist schlecht gelaunt und immer gegen die Finanzverwaltung, aber ich muss es zugeben. Also ich kriege sicher Prügel, aber ich bin jetzt froh, wenn das Scheißzeug bescheinigt ist. Also gebe jetzt einfach zu, dann läuft bei uns Einkommensteuererklärung besser durch. Weil, weißt du, wir haben dann da schon wildeste Sachen erlebt, dass dann, naja, also ich will es gar nicht sagen. Doppelte Haushaltsführung, Sebastian.
Ja.
Ist so Stiefkind, ne? Also ich sage immer schon Mauerblümchen der Lohnabrechnung, weil das hat man nicht so oft. Und doppelte Haushaltsführung ist, wenn ich jetzt Arbeit annehmen würde, zum Beispiel in Stuttgart, und meine Familie bleibt aber hier in Freiburg und ich miete mir in Stuttgart irgendeine Unterkunft und fahre dann, weiß ich was, sonntags traurig nach Stuttgart und freitags glückselig nach Freiburg. Das ist doppelte Haushaltsführung.
Ja,
genau. Die private Wohnung ist privat, aber diese zweite Haushaltsführung in Stuttgart, da sagt eben wahrscheinlich BFA-Rechtsprechung, aber jetzt auch gesetzlich geregelt, die darf man abziehen. Und da, Sebastian, ist das gleiche Problem, wenn da der Arbeitgeber, wenn jemand wichtig ist für einen Arbeitgeber, dann gibt es schon mal, dass man sagt, also gut, Herr Sprenger, für die ersten 2 Jahre zum Beispiel, als Beispiel zahlen wir Ihnen einen Zuschuss zur Unterkunft oder so. Und das ist bisher in der Veranlagung auch immer schwierig und jetzt will man es auch da bescheinigt haben, ne?
Genau. Also bei der doppelten Haushaltsführung, ich sage immer, doppelte Haushaltsführung ist im Unterschied zur Auswärtstätigkeit die Aufspaltung des Hausstandes auf 2 Hausstände und du bist dann bei der Arbeit. Und beim anderen ist es so, du hast eigentlich deine Arbeit vor Ort und jetzt wird deine Arbeit aufgespalten bei der Auswärtstätigkeit, weil du woanders auch noch arbeitest dafür. So kann man sich's eigentlich immer ganz gut merken.
Also machen wir ein pointiertes Beispiel. Ich krieg das gesagt, Herr Sprenger, für 18 Monate sind Sie jetzt in Stuttgart. Gucken Sie, was ich mache. Dann sind es Dienstreise. Ja. Weil ich für 18 Monate, also nicht bis auf weiter, sondern für 18 Monate in Stuttgart abgeordnet bin, dann ist eine Dienstreise und dann ist meine Unterkunft in Stuttgart, das sind schlichtweg Übernachtungskosten im Rahmen von der Reisekostenabrechnung. Wenn es heißt, wenn ich jetzt da neu anfange in Stuttgart und das heißt, dass ich hier Dienst sitzt oder ich bin wieder zugeordnet, dann ist es meine erste Tätigkeitsstätte und dann komme ich in eine doppelte Haushaltsführung.
Genau.
Und da steht, Sebastian, drin, die erhaltenen Vergütungen bei einer doppelten Haushaltsführung. Und zwar getrennt Fahrtkosten für Familienheimfahrten, Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Verpflegungszuschüsse, weil die erst 3 Monate kriegst du tatsächlich steuerfreie oder kann sie abrechnen, die Tagesspäße, Unterkunftskosten für den doppelten Haushalt getrennt nach In- und Ausland und die sonstigen notwendigen Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung, wäre zum Beispiel der Zuschuss zur Möblierung. Und das muss man jetzt getrennt ausweisen. Und das wollte ich dich fragen. Erhaltene Vergütungen heißt Kostenerstattung, oder?
Ja, genau.
Sachzuwendungen? muss ich nicht bescheinigen.
Sachzuwendungen also, nicht. Ja, die würdest du jetzt nicht ausweisen. Zumindest so ist jetzt die Formulierung gewählt.
Ja.
Die würdest du eben nicht ausweisen müssen, weil dann müsstest du sie ja vorher auch wieder bewerten und alles. Und das hast du ja üblicherweise dann nicht.
Ja, mir fällt immer der Dienstwagen ein, der für doppelte Haushaltsführung genutzt wird. Also
okay, ja, aber den Dienstwagen holen wir uns ja über den wunderbaren Buchstaben D. Das neue D wie Dora, ja, oder Dienstwagen.
Wenn ich einen Firmenwagen habe, dann muss ich kein F einfügen, sondern ein D.
Genau, ja. Das wird dann das Neue sein. Ist natürlich auch insofern interessant. Es kam ja doch immer wieder mal vor, dass jemand einen Firmenwagen hat und dann hat er doch versehentlich Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstelle nochmal die Entfernungspauschale geltend gemacht. Oder Reisekosten nochmal, die Fahrtkosten. Und das will man eben.
Beim Dienstwagen, ja. Da wird es ja gehen, 0,03 versteuert.
Ja, okay.
Aber Entfernungspauschale kriegst du ja, oder?
Ja, gut, kriegst du, sofern
halt. Also wenn ich 0,03 versteuert habe.
Richtig, wenn du die 0,03 versteuerst, genau, dann hast du die Entfernungspauschale und normalerweise hast du dann ja in Zeile 18 den pauschal besteuerten Arbeitslohn noch dazu,
genau.
Den dann wieder abziehen würdest. Richtig.
Genau, ja. Also nur weil das immer nachgefragt wird. Also gut, dann haben wir das auch. Und genau. Dann bescheinigt er
die gesamten. Die Lohnersatzleistungen erst, oder? Alle Lohnersatzleistungen werden jetzt sauber aufgeschlüsselt, also eben hier Kurzarbeitergeld, das, was wir jetzt gerade alles erlebt haben, das Mutterschutzgeld und solche Sachen sind jetzt ausdrücklich aufzuschlüsseln. Bisher war das ja alles in der Zeile 15. Man hat jetzt mit der Zeile 15a beim Kurzarbeitergeld schon ein bisschen angefangen gehabt, das aufzuteilen. Und ich denke, in Zukunft werden wir halt, weiß nicht, wie es dann aussieht, ob wir dann 15a, b, c, d, e kriegen oder ob man ganz neu durchnummerieren wird.
Ja, es kommt halt in irgendeine Zeile, ja.
Und die Lohnersatzleistungen sind halt insofern wichtig, weil sie einem Progressionsvorbehalt unterliegen.
Genau.
Und wenn sie über den Arbeitgeber ausbezahlt werden, soll der Arbeitgeber es auch bescheinigen. Das ist eigentlich nichts Neues, nur dass es jetzt eben einzeln aufgespaltet wird und nicht mehr alles in einer Summe aufsummiert wird.
Aber man müsste jetzt, also sage ich jetzt mal laienhaft, aber es müsste das Lohnprogramm gut hinkriegen, weil im Lohnprogramm ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt Kurzarbeitergeld abrechnest oder der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Also das müsste eigentlich verhältnismäßig einfach sein, ja.
Schwieriger könnte es beim Kindergartenzuschuss werden, weil Kindergartenzuschuss ist ja nach § 3 Nummer 33 Einkommensteuergesetz steuerfrei und die Steuerfreiheit geht aber beim Kindergartenzuschuss sowohl für die Betreuung als auch für die Verpflegung.
Ja.
Beim Sonderausgabenabzug, der jetzt hier interessant ist für die Einkommensteuerveranlagung, ist es so, dass nur der Betreuungsaufwand als Sonderausgabe berücksichtigt werden kann. Und deshalb hat man gesagt, man will auch bei der Steuerfreiheit nur den Teil des Arbeitgebers bescheinigt haben, der eben auf den Betreuungsaufwand entfällt, der auf Verpflegung entfallende Aufwand nicht. Entweder wird man im Lohnabrechnungsprogramm da in Zukunft zwei gespaltene Eintragungsmöglichkeiten haben. Auf der anderen Seite denke ich, wenn du alles drin hast, dann hast du ja zu viel steuerfrei bescheinigt. Und im Zweifel, wenn der Arbeitgeber einen Vollersatz macht der Kindergartenkosten, dann spielt es keine Rolle, weil weniger als null wird bei den Sonderausgaben nicht berücksichtigt. Ein negativer Betrag fällt unter den Tisch.
Das ist nicht so sicher, ob mit Finanzamt dann sagen, die Differenz wurde als Arbeitslohn erfasst.
Du hast schon schlechte Erfahrungen mit uns gemacht.
Sebastian, das ist mal wichtig. Das liegt mir brutal am Herzen. Ich habe in Einzelfällen schlechte Erfahrungen gemacht. Das liegt mir am Herzen. Ich habe natürlich auch entzückende Sachbearbeiterin, die anrufen und sagen, Herr Sprenger, was ist denn das? Oder muss ich sagen, da hat der Herr Sprenger einen schlechten Tag gehabt. Sebastian, das liegt mir am Herzen. Es gibt halt solche und solche. Und ich war auf dem Finanzamt und da hat er mir auch Steuerberater, wo du denkst, okay. Also das ist interessant. Aber Sebastian, einen Vorteil hat es. Viele rutschen in die Steuerhinterziehung. Die kriegen vom Arbeitgeber einen Zuschuss zum Kindergartenbetreuung und machen den aber nochmal geltend. Und das kann für Ärger sorgen. Das sorgt dann vor allem dann für Ärger, wenn eine Lohnsteuerprüfung war und dann stellt die Lohnsteuerprüfung fest, bisher, es wurde ein Kindergartenzuschuss gewährt und man hat in der Steuererklärung aber trotzdem den Kindergartenzuschuss, die Kindergartenbetreuung
abgesetzt. Sehen wir ja auch, ja. Mhm.
Und das ist natürlich ein richtiges Problem. Meistens ist Finanzverwaltung da dann, sagt dann, okay, wir müssen es halt korrigieren, aber es ist heftig und insoweit ist das Thema dann erledigt, muss man sagen. Bescheinigt, dann kann nichts passieren.
Genau. Dann Was weiter bescheinigt werden soll, sind die Vorteile nach § 19a, ja, die noch nicht besteuert sind. Das ist diese Mitarbeiterbeteiligung. Ja. Genau, wenn ich als Mitarbeiter Anteile am Unternehmen vom Arbeitgeber bekomme, kann man Arbeitgeber und Arbeitnehmer entscheiden, die Besteuerung aufzuschieben in die Zukunft. Und wenn man das eben beantragt, hier diese aufgeschobene Besteuerung, dann muss man diesen nicht besteuerten Vorteil in Zukunft hier auch ausweisen in einer neuen Kennziffer.
Aber es ist natürlich eine brutal praxisrelevante Regelung.
Dürfte nur wenig Fälle hoffentlich betreffen, aber die es betrifft, da geht es um wahrscheinlich nicht ganz unwesentliche Beträge.
Ja, schon, dann macht es keinen Spaß. Dann lese ich für das dem Arbeitnehmer überlassene betriebliche Kraftfahrzeug nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 5 den Großbuchstaben D. Dann weiß der Finanzbeamte, die Finanzbeamtin, okay, das ist ein Dienstwagen, geldwerter Vorteil, im Bruttolohn enthalte. Mhm. Und dann kommt, Sebastian, unser Lieblingsthema.
Die Aktivrente.
Die nach § 3, Nummer 21, steuerfreien Einnahmen.
Ja.
Und dann bin ich froh, dass ich keine Steuererklärung 26 mehr machen muss, weil ich in Rente bin.
Boah. Ja, für 2026 ist es noch, ist noch recht schwierig, weil da haben wir ja nur ein Feld vorgegeben, und zwar als Freifeld. Für 2027 ist jetzt der Entwurf der Lohnsteuerbescheinigung, den habe ich zufällig schon mal gesehen. Der wird dann wirklich 12 Felder enthalten für die Aktivrente, für jeden Monat ein Feld, weil wir ja die 2000 Euro im Monat prüfen müssen. Und das wird auch zukünftig dann fortgeführt werden durch die Änderung.
Okay, gut.
Interessant ist, ein Punkt ist dir aber aufgefallen, dass ein Punkt fehlt, der mir noch am Herzen gelegen wäre. Das wäre die Übungsleiterpauschale und der Ehrenamtsfreibetrag gewesen.
Ja.
Die sind nicht drin. Ist, denke ich, insofern logisch. Wir haben halt auch viele Menschen, die selbstständig als Übungsleiter oder Ehrenamtlicher tätig sind. Da hätte man dafür auch ein Bescheinigungsverfahren gebraucht. Und das wäre, denke ich, für die meisten gemeinnützigen Vereine, wo das doch eher im kleinen Bereich und die Buchhaltung nebenher läuft, dann einfach zu aufwendig gewesen, dann hat man es auch hier weggelassen.
Also ist für dich okay, ja klar. Genau.
Genau. Ansonsten im Zuge der Lohnsteuerbescheinigung, ich würde gerade mit der Lohnsteuerbescheinigung das Thema rund machen, kommt eine neue, wird ein bisschen der Korrekturbereich angepasst, die ganzen Korrekturvorschriften der Lohnsteuerbescheinigung, dass man jetzt eben Lohnsteuerbescheinigung, wie man es eigentlich ja schon per BMF-Schreiben bekannt gegeben hat, das kommt ins Gesetz, bis zum letzten Tag des Monats Februar korrigieren darf. Das soll alles im Gesetzgebungsverfahren über den Neuregelungen im 41b und im 41c Einkommensteuergesetz abgebildet werden, sodass man immer noch 2 Monate im Folgejahr hat. Ist dann eben gerade eine Frage, ob man im Reisekostenbereich dann nicht in Zukunft halt sagt, wenn du im Dezember noch eine Dienstreise machst, musst du dir halt bis Ende Februar abrechnen. Dann kriege ich es nämlich noch auf die richtige Lohnsteuerbescheinigung drauf.
Ja, das habe ich mir vorhin überlegt. Also das, Sebastian, Dankeschön. Also das ist nochmal ganz wichtig für die Praktiker draußen. Also ich meine, als Praktiker in den Unternehmen, die Reisekosten abrechnen, in die Reisekostenpolicy muss man was reinnehmen. Oder man ist gnadenlos und sagt, was nach dem 28.02. kommt, wird steuerpflichtig erstattet.
Ja.
Und da bräuchte man noch ein gemeisterten Hirnschmalz, macht.
Du könntest es natürlich auch steuerfrei erstatten. Also wie mein Fallbeispiel vorher, du gibst im Juni 2026 Reisekosten Dezember 25 ab. Dann würde auf der Lohnsteuerbescheinigung für 2026 stehen, du hast für das Vorjahr, also für 2025, Reisekostenerstattung in 26 bekommen. Für die Finanzverwaltung würde das bedeuten, falls wir deine Werbungskosten in 2025 berücksichtigt haben, kriegst du einen korrigierten Steuerbescheid. Wir haben einen neuen E-Datensatz, 175b Abgabenordnung, wir dürfen ändern. Damit wird 2025 geändert, deine Werbungskosten reduziert und du kriegst eine Steuernachzahlung als Arbeitnehmer.
Dann bin ich damit an. Dann ist gut. Dann ist gut.
So ist die Idee,
das Gesetz. Wenn ihr das korrigiert, das hat mich ja schon länger gewundert, warum das nicht einfach dann einfach geändert wird. Das sind wir uns einig. Da gibt es an der rechtlichen Gesetz oder an der Rechtsgrundlage kein Problem. Ich kann das ändern. Dann ist okay, dann ist halt so, ja. Aber da muss man einfach bedenken, dass diese Frage auftaucht, ne?
Ja. Also ich glaube, es werden sich noch einige Fragen stellen, weil wir haben ja jetzt auch den Regierungsentwurf relativ kurz und haben jetzt einfach mal drüber geguckt ein bisschen. Aber man merkt dann schon, an der einen oder anderen Stelle wird sicher noch mal Gesprächsbedarf haben. Das muss man dann halt auch sauber und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch pragmatisch lösen.
Ja.
Gut, schauen wir mal. Gut. Dann haben wir den Elefanten im Raum gleich.
Aber warte mal. Ganz spannend, Sebastian. Lohnkonto muss bis 28.02. abgeschlossen sein. Ja. Steht auch im Gesetz. Für jedes Kalenderjahr hat der Arbeitgeber das Lohnkonto des Arbeitnehmers spätestens bis zum letzten Tag des Monats Februar des folgenden Kalenderjahres abzuschließen. Da bin ich jetzt gespannt, wie das dann praktisch aussieht. Also in der Buchhaltung gibt es ja dann immer, muss ich dann sagen, bin ich in der Voranmeldung, eine Festschreibung. Wäre natürlich hier dann auch die Frage, ist sowas gemeint? Und ich habe mal ganz groß auf die Folie geschrieben, ich bin hoffentlich nicht frech, was ist dein Lohnkonto? Fragezeichen.
Danke, die Frage, du hast es gemerkt, ich wollte es ein bisschen umschiffen. Weil die Frage, die stellen wir uns ja schon seit vielen Jahren, was ist denn eigentlich das Lohnkonto? Dann brauchen wir eigentlich in der Folge auch mal eine klare Definition. BMF schreiben, GOBD schreiben, wird sich wahrscheinlich anbieten, wo man mal reinschreibt, was ist das Lohnkonto? Wir haben natürlich so ein bisschen eine rudimentäre Definition im Paragraph 4 Lohnsteuerdurchführungsverordnung. Genau. Aber das ist halt doch noch sehr rudimentär. Man kann jetzt natürlich sagen, alle Aufzeichnungen, die wir auf der Lohnsteuerbescheinigung verlangen, das stellt das Lohnkonto dar. Das ist aber halt ein bisschen sehr kurz gesprungen, weil dann müssten wir ja sagen, Freigrenze 50 Euro gehört auch zum Lohnkonto. Das steht im 4 drin. Rabattfreibetrag steht auch drin. Also da stellen sich ein paar Folgefragen, die man sicher dann im Verwaltungswege klären muss. Ich denke, das ist nichts, was man ins Gesetz reinschreibt, in der klaren Definition, sondern dann entsprechend ergänzend das BMF schreiben.
Na gut, ich bin ja für eine gesetzliche Regelung, das mal sauber zu regeln. Aber das heißt natürlich, für die Praktiker, das wird ganz häufig im Seminar gefragt, wenn kein Finanzbeamter dabei ist, dann wird gefragt, Herr Sprenger, müssen wir jetzt die 40 Euro Geschenkkorb in die Lohnabrechnung reinnehmen? Und was muss ich sagen? Ja, vom Prinzip her schon. Und das wird natürlich auch für die Lohnpraktiker, also für die Praktiker, das bedeutet, wir müssen die Lohnade, auch diese steuerfreie, die wir dann mal halt in die Lohnabrechnung reinnehmen müssen. Ich denke mal, da geht kein Weg dran vorbei, so unangenehm das ist. Zumal auch die Sozialversicherung jetzt gerade auf die Tube drückt, was die elektronische Daten sind für die Sozialversicherung. Die überlegt sich ja noch, wie Immatrikulationsbescheid Google. Was ist eine Immatrikulationsbescheinigung? Was sagt sie mir und wie ist sie geheimnisvoll zu speichern? Also manchmal muss ich auch sagen, ja, okay, schon ist ein Problem vielleicht. Aber es wird dazu kommen, Sebastian, sind wir uns einig, dass sowohl die Sozialversicherung wie die Lohnsteuer darauf drängen wird, Lohnabrechnungen, alle Daten elektronisch zu erfassen. Auch ich gebe zu, das Beispiel mit den 40 Euro Geschenkkorb zum 35-jährigen Jubiläum oder 30-jährigen Jubiläum des Arbeitnehmers definitiv steuerfrei, persönliches Ereignis, aber das wird man in die Lohnabrechnung reinnehmen müssen und da wäre halt schon hilfreich, wenn man wüsste, was ist Lohnkonto. Weil Lohnkonto, Sebastian, ist bei mir immer noch, wenn ich so mein schaue, ich habe fast alles digital inzwischen, aber natürlich schon mal einen Ordner, wo noch Lohnunterlage drin steht und da sind halt schon mal gelegentlich noch Sachen drin. Bisher ist ja Lohnkonto, ne?
Ja, genau. Wir müssen auch drüber uns unterhalten, was machen wir mit Betriebsveranstaltungen.
Ja,
zum Beispiel. Das ist steuerlich überhaupt kein Problem bisher gewesen. Die hast du einfach die 25% auf die steuerpflichtigen Beträge drüber und alles war gut. War dann auch normal beitragsfrei in der Sozialversicherung, wenn man es rechtzeitig gemacht hat. Ja, gehört das dann jetzt in Zukunft ins Lohnkonto? Muss ich das oder kann ich das weiterhin so als Art Sammellohnkonto noch neben den Einzelarbeitnehmerlohnkonten sein? Also da stellen sich schon noch Folgeprobleme.
Ja, zumal ist ja die SV, also die SV ist ja süß, ne? Die sagt dann, gut, wir erweitern die Entgeltbescheinigungsverordnung. Also für die, wer die Entgeltbescheinigungsverordnung des Gesetzes nicht kennt, hat von mir alle Sympathie. Ich halte das Gesetz für überflüssig. Das regelt im Grunde, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine Lohnabrechnung hat. Das steht aber schon im Gesetz drin. Und dann haben angeblich Profis, das waren Vorstände von großen Unternehmen, geklärt, was in der Lohnabrechnung drinstehen muss. Und das Beste für mich, Sebastian, ist der geniale Satz, Entgeltumwandlung zur betrieblichen Altersvorsorge dürfe das Gesamtbrutto nicht mindern, aber auch nicht erhöhen. das ist sowas liebig. Ne? Ja. Und die Frage, was ist, wenn der Arbeitgeberleistungen vorliege, steuerfreie, was machen die im Gesamtbrutto? Das ist lustigerweise nicht geklärt und deswegen macht der ATEF das, glaube ich, nicht ins Gesamtbrutto und Agenda macht's rein. So, und das sind alles so komische Dinger. Und da müssen wir mal auch von euch klären, was kommt in ein Lohnkonto rein? Muss ich jetzt die 7,80 Euro von 25% pauschal versteuert aus dem letzten Betriebsausflug, muss ich die jetzt im Lohnkonto wie mitführen? Das wäre wirklich hilfreich. Und da vielleicht auch mal nochmal das dringende Bitte, das mit dem Praktiker abzuklären. Wirklich, also es muss für uns irgendwie umsetzbar sein. Und du weißt, wer unser Dativ-Guru ist.
Ja.
Und den einfach mal frage, dass es eine Lösung gibt, weil man muss zugeben, für 10 Mitarbeiter in der Gesamtsumme 122 Euro pauschalversteuer, das jetzt jedem Arbeitnehmer zuzuordnen, das ist einfach Käse.
Ja,
aber das schreibt die Entgeltbescheinigungsverordnung vor, nicht? Weil das angeblich aufs Elterngeld auswirkt. Ja. Aber da muss ich einfach sagen, sorry, und da bleibe ich dabei, das ist gequälter Schwachsinn. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, das ist einfach,
Und wie du es ja gesagt hast, auch bei den 40 Euro waren wir jetzt ja, Aufmerksamkeit beim Geburtstag oder so, waren wir ja bisher immer unproblematisch, wenn man gesagt hat, solange ich es aus der Buchhaltung nachvollziehen kann, dass es halt für den Arbeitnehmer war, dann habe ich es nicht nochmal extra über eine Lohnart ziehen müssen und habe mir den extra Aufwand vermieden. Das muss man schon im Auge behalten.
Das war ja das Schöne, wenn das schöne kleine Betrieb hatte, hast du reingeschrieben.
Ja.
Geburtstagsgeschenk für Hubert Meyer zum 40. Mhm. Ne? Da hast du dann siehst du das aus der Buchhaltung, das war halt der Teil des Lohnkontos.
Ja.
Also das wäre nur mal, also sage ich einfach mal, extrem wünschenswert, dass man da mal eine Regelung findet, die rechtsverlässlich ist, aber die auch noch ein bisschen die Lohnabrechner und Lohnabrechnerin am Leben lässt. Aber jedenfalls, also gespannt, jedenfalls eindeutig, 28.02. ist jetzt Deadline, definitiv steht im Gesetz richtig hübsch drin, ja.
Ja, muss auch Gesetz werden, aber wir gehen mal davon aus, also die Sachen, denke ich, die werden auf jeden Fall kommen, ich denke.
Frage, wir gehen nie wieder von was aus, Sebastian.
Ja, man muss vorsichtig sein. Das habe ich gelernt.
Und dann habt ihr noch neu definiert, der Grundlohn nach dem Paragraph 3b Absatz 2.
Genau. Ne? Ja, 3b haben wir jetzt im Prinzip, eigentlich haben wir es aus Verwaltungssicht ja nicht neu definiert. Wir haben ja das, was in der Richtlinie steht, jetzt ins Gesetz rübergenommen und haben gesagt, der BFH, der böse Fluri, der hat nicht das gemacht, was wir wollten. Der hat auch hier die nicht steuerbare Entgeltumwandlung in die Bemessungsgrundlage von 3b reingezogen. Das wollen wir nicht. Also gehen wir her und sagen, Grundlohn ist nur der laufende Lohn, den man tatsächlich bekommt, der steuerpflichtig ist. Und das Einzige, was man dazu rechnen kann, sind die steuerfreien Zahlungen in eine betriebliche Altersversorgung nach 363 zum Beispiel.
Genau,
und alles andere soll außen vor bleiben. Das soll jetzt ins Gesetz reinkommen.
Steht so
das
drin,
Ganze, ja. Und das Ganze aber dann schon ab 2027. Mhm, also ja, weil, früher das Gleiche. Also das ist ein Reparaturgesetz.
Diejenigen, die es nicht kennen, je höher der Grundlohn ist, umso höher ist natürlich der steuerfreie Zuschlag, also der mögliche steuerfreie Zuschlag. Ja. Und deswegen natürlich wird versucht, alles einzurechnen. Und der BFH, da war da, wie soll ich sagen, manchmal.
War großzügiger wie die Verwaltung und man muss auch zur Ehrenrettung des BFH da sagen, er hat ja vollkommen recht gehabt, es ist halt über die Jahre sehr unsauber, sowohl die gesetzliche Formulierung geworden, die Richtlinie war auch in sich ein bisschen widersprüchlich abformuliert. Da war man einfach über die Jahre unsauber geworden und der BFH hat dann gesagt, das kann letztlich auch nicht zulasten des Arbeitnehmers gehen, da muss man halt alles großzügig zusammenrechnen. Und das will man aber jetzt korrigieren und dann macht man es wieder.
Ja, aber für diejenigen, die solche Zuschläge ausrechnen, muss man zusagen, es kann fast niemand mehr von Hand. Es machen die Systeme extrem verlässlich, also da brauchen Sie keine Angst haben. Am Prinzip hat sich da nichts geändert, das ist jetzt mehr so eine Klarstellung. Aber glauben Sie mir, Ihre Programme werden da keine Schwierigkeiten haben. Es ist also keine von Benachteiligung oder schlechter Stellung, es ist einfach nur eine gesetzliche Klarstellung, was da jetzt reinkommt. Und so wie es da drin steht, haben wir es, glaube ich, auch gemacht. Genau. Sebastian, dann, das war es, glaube ich.
Oder? So ganz war es das nicht. Also für mich ein bisschen überraschend, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte, ist die Änderung bei der ersten Tätigkeitsstätte.
Von einer dauerhaften Zuordnung ist insbesondere auszugehen, wenn der Arbeitnehmer unbefristet für die Dauer des Dienstverhältnisses, Variante 2, oder über einen Zeitraum von 24 Monaten, bisher 48, hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte im Inland tätig sein soll. Bei der Tätigkeit im Ausland gilt dafür ein Zeitraum von 48 Monaten.
Das ist doch spannend.
Du schickst mich für 3 Jahre nach Stuttgart.
Mhm.
und sagst, anschließend darf ich wieder zurück, dann wird auf eine Neuregelung in Stuttgart eine erste Tätigkeitsstätte entstehen.
Genau, und das Schöne ist, wenn ich das dieses Jahr mache, ich schicke dich jetzt für 3 Jahre nach Stuttgart bis zu 2026 noch auf Auswärtstätigkeit. Am 1.1.27 ändert sich das Gesetz und ab 1.1.27 ist deine erste Tätigkeitsstelle damit in Stuttgart. Und dann hast du eben keinen Anspruch mehr auf Reisekostenerstattung.
Das ist extrem glückselig. Also, ja. Und wenn mich aber nach Frankreich,
deshalb muss man da entsprechend aufpassen, dass wenn man jetzt Entsendungen hier eben im Rahmen der Auswärtstätigkeit von der ersten Tätigkeitsstätte im Inland plant, muss man dieses Gesetz schon mitdenken und muss sagen, man darf die 24 Monate nicht überschreiten.
Aber Sebastian, jetzt bin ich mal ganz frech. Jetzt sage ich, okay, gut, oh, da habe ich gehört. Das geht nicht mehr mit den 48, das sage ich zum Mitarbeiter. Jetzt machen wir es mal so. Ich schicke sie mal für 2 Jahre nach Stuttgart, okay? Wir befristen es für 2 Jahre und dann gucken wir mal weiter. Und nach Ablauf von 23 Monaten kratze ich mich am Hinterkopf und sage zum Mitarbeiter, ach sie, ich bräuchte in Stuttgart nochmal noch einmal eine Zeit. Machen wir 18 Monate. Ich schicke nochmal 18 Monate nach Stuttgart und im Hinterkopf rechne ich, Andreas, gemacht. Also 18 Monate ist weniger 24. Du musst aber jetzt im November dran denken, oder wenn du es im Oktober machst, musst du dran denken, aber okay, der November, Dezember sind noch 2 Monate. Die waren zwar in den 24 drin, aber es ist immer die Betrachtung, ich darf vom Zeitpunkt der Verlängerung dann maximal 24 Monate erreichen.
Richtig.
Und dann muss ich halt wie früher beim TÜV sagen, okay, gut, wir sehen uns dann aber in irgendwann im September wieder und dann müssen wir überlegen. Also es geht, so habe ich es verstanden, weil sonst sich nichts ändert.
Diese Kettenabordnung bleibt zulässig,
die Kettenabordnung
so sehe ich es auch. Da ist nichts im Gesetz vorgesehen.
Genau, sie wird nur ein bisschen trickreicher.
Ja, also das ist das Interessante, dass man jetzt eben diesen Zeitpunkt runternimmt fürs Inland auf die 24 Monate. Und wie du es ja vorher schon richtig andeuten wolltest, wenn ich dich nach Frankreich schicke, dann bleibt es bei den 48 Monaten.
Ja, klar. Warum hat man es gemacht, Sebastian? Weißt du das, oder?
Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich war, wie gesagt, selber sehr überrascht und habe gedacht, ups, was steht denn da drin? Ich nehme an, man hat dann schon gemerkt, dass man vielleicht auch etwas zu großzügig beim ursprünglichen Aufschlag war. Wobei ich auf der anderen Seite denke, wir haben das Reisekostenrecht 2015 geändert. Das lief jetzt 11 Jahre lang problemlos. Ja. Wir hatten keine Schwierigkeiten damit. So richtig die Notwendigkeit, warum man es jetzt runternimmt auf die 24, sehe ich jetzt nicht.
Ich meine, die Bauwirtschaft wird es ein bisschen...
Vielleicht will man die beschleunigen. BER und BER und Stuttgart 21,
genau. Ging das zu lang? Stuttgart 21 wird zur ersten Tätigkeitsstätte, ne? Also, ja, also gut. Aber jedenfalls, also man weiß also, es und also was der Herr Loser sagt, bitte Acht geben, auch wieder, ich mache halt gerne Reisekostenseminare mit einer gewissen Leidenschaft. Vorsicht, diejenigen, die schon länger abgeordnet sind, da muss man jetzt am Jahresende gucken. Und du rutschst wahrscheinlich wirklich fast rein, du müsstest schon wieder zurückholen. Also nehmen Sie an, Sie haben jemand gesagt, der kommt auf die Baustelle, der Mann Stuttgarter Bauunternehmung, kommt jetzt auf die Baustelle hier nach Südbaden. Bahnstrecke. Machen wir keine Bahnstrecke, machen wir einen Rohbau, da ist es besser. Machen wir einen Rohbau, der ist nämlich ortsfest für den Rohbau, weiß ich was, Elbtower in Hamburg, der wird ja auch nicht fertig. Und du sagst, okay, für 3 Jahre sind sie jetzt dort, muss man Acht geben. Der würde dann tatsächlich zum Jahreswechsel, könnte das Problem sein, dass da dort erste Tätigkeitsstätte entsteht.
Also man muss sich auch vergangene Abordnungen anschauen. Die am Laufen sind, ob da welche dabei sind, die eben über die 24 Monate drüber kommen, weil wir da plötzlich einen Wechsel hätten. Das ist Fallbeileffekt. Und daher muss man da schon jetzt warnen, auch wenn es nur ein Referentenentwurf ist, das muss man im Auge haben. Deshalb muss man dieses Jahr Steuergesetz, das darf man nicht aus den Augen verlieren, obwohl es eigentlich so ein bisschen unter diesem großen Thema ja immer Korrekturgesetz ist. Aber gerade deshalb ist es wichtig, dass man es im Auge hat.
Oder der Gesetzgeber wird sagen, also es für Abordnungen ab. Erst, ist schwierig. Also, ja.
Daran glaube ich nicht, sondern ich würde wirklich, so wie ich die Übergangsvorschrift im Moment lese, ist es ganz klar.
Ja, das habe ich auch so
gelesen. Du läufst in die Regelung rein. Und ansonsten muss man tatsächlich sagen, wenn man jetzt nach der ersten Tätigkeitsstelle durchguckt, da ist es halt viel Korrektur im Bereich Elstern dann. Also, Elstam-Verfahren, Vorsorgepauschale.
Ja,
da
ja.
geht es eben darum, diese Bahnbeamten Krankenversicherung und die Postbeamten Zusatzkrankenversicherung ins Elstam-Verfahren, in das neue für private Krankenversicherungen
weißt,
reinzunehmen. Auch
was ich am besten finde,
ja.
Die KSK muss jetzt auch die Renteversicherungsbeiträge melden. Das hasse ich ja. Da muss ich immer eine Bescheinigung anfordern, wenn das Finanzamt will die sehen, logischerweise. Also ist vernünftig, ne? Die Renteversicherungsbeiträge gehören bescheinigt, ja.
Genau, also es ist, da werden die entsprechenden Vorschriften angepasst. Ich denke, das ist wirklich vor allen Dingen natürlich hier klarstellend und richtigstellend.
Ja. Gut, Sebastian, waren wir schon wieder viel zu lange.
Genau, was wir noch haben, ist noch ein Punkt, den ich ganz interessant fand. Paragraph 42g, auch das eine klarstellende Änderung, die Lohnsteuernachschau. Ich glaube, das hat noch nie ein Arbeitgeber groß erlebt, wenn ich so in die Statistiken reinschaue. Die werden ja immer auf der BMF-Internetseite veröffentlicht. So viel Lohnsteuernachschauen gibt es ja gar nicht. Aber mit der Lohnsteuernachschau ist ja nach dem Gesetz möglich. Das heißt, das Finanzamt kann jederzeit anlasslos morgens beim Arbeitgeber vor der Haustür stehen und sagen, ich möchte mal die Unterlagen sehen. Und bisher war das Gesetz ja insofern interessant, dass da drin stand, ich darf aber nur die Papierunterlagen mir angucken. Und der digitale Datenzugriff war gar nicht vorgesehen im Rahmen der Lohnsteuernachschau. Bei der Umsatzsteuernachschau hat man es vor 2 oder 3 Jahren korrigiert. Ja. Da war das gleiche Problem. Da hat man dann den Datenzugriff ergänzt. Habe mich damals schon gewundert, warum man den 42G bei uns in der Lohnsteuernachschau nicht gleich mit ergänzt. Den hat man wohl übersehen. Und jetzt kommt eben auch hier die Korrektur, dass auch im Rahmen der Lohnsteuernachschau der Prüfer, der zur Nachschau kommt, dann eben gleich auf die auch die Daten digital sich anschauen darf und nicht erst zur Vollprüfung übergehen muss. Man muss sich ja überlegen, es war ja schon bisher ein bisschen ein Witz, wenn eine Lohnsteuernachschau wäre, der Prüfer steht vor der Tür, man sagt, naja, Papier haben wir nicht mehr, kriegst halt jetzt nichts zu sehen. Ja, dann holt der Prüfer halt das nächste Zettel heraus und sagt, ich gehe hier mit zur Vollprüfung über, jetzt habe ich den Datenzugriff, jetzt kriege ich bitte Ihre Daten. Also es war bisher schon ja ein Zettel mehr, den kann man sich jetzt sparen. Und kann direkt in der Lohnsteuernachschau auf die Daten zugreifen.
Ja, ist sachgerecht. Was wir mal machen können, Sebastian, im irgendeinem nächsten Podcast, ist die Lohnsteuer-Außerprüfung. Da würde ich mit dir gerne mal diskutieren, aber auch Sozialversicherung. Was heißt denn Außerprüfung? Weil ich erlebe es natürlich jetzt, dass es häufig vom Homeoffice aus gemacht wird. Das können wir mal. Das ist, glaube ich, ein hübsches Thema.
Hab's aufgeschrieben.
Das
kommt
in
den Themenspeicher.
So. Also gut, Sebastian,
gut, und dann,
aber ich merke, dir tut Lohnsteuer gut. Die Stimme wird wieder so weich und samten wie immer. Mein Name ist Bond.
James. Mein Name ist Bond. Ach, ich glaube, mit Bond und James Bond habe ich nicht viel zu tun. Und ich kann das auch nicht so schön hauchen. Aber ich glaube, damit haben wir das Jahressteuergesetz rum.
Ja.
Und jetzt kann man da nur in Aussicht stellen, was kommt noch. Was noch kommen wird, ist auf jeden Fall ein Tarifanpassungsgesetz. Das brauchen wir wieder für die Anpassung ans Existenzminimum. Das heißt hier Grundfreibetrag erhöhen. Vielleicht wird man hinten raus auch tatsächlich mal die Spanne größer ziehen, dass man halt sagt, der Spitzensteuersatz beginnt nicht schon bei 70.000, sondern vielleicht erst bei 80.000 Euro, dass man hinten die Tabelle auch mal wirklich kräftiger entzieht. Vorstellen kann ich mir es im Moment nicht so recht, wenn ich mir die Haushaltslagen angucke, trotz der hohen Steuereinnahmen. Gehe ich davon aus, man wird sie eher mit dem Minimum belassen. Aber hoffen wir mal, da könnte ja was kommen.
Aber könnte sich zum Beispiel an der Beitragsbemessungsgrenze orientieren, sage. Wenn
das wäre natürlich was. Wenn
die Beitragsbemessungsgrenze Renteversicherung hat, ab dann kann er den Spitzensteuersatz. Ne? Weil
da sind wir bei 103.000, oder?
Ja, 103.000, ja. Ja, ich glaube, ja. Naja, das wäre doch eine Idee. Dann hätte man eine klare Regelung. Die steigt jedes Jahr und man hätte eine klare Regelung. Aber
das ist mal eine Idee. Jetzt hoffen wir, dass das BMF zuhört und sich überlegt, das ist eine gute Idee.
Ja, Sebastian, sind wir ehrlich, das entscheidet die Politik und da geht es halt um Steuerausfälle. Ne? Und da sind wir, glaube ich, beide jetzt gerade auch ein bisschen wenig optimistisch. Aber Sebastian, wird alles gut. Also, aber da sind wir gespannt, was mit dem Tarif kommt, ja?
Ja, und dann schauen wir mal, was da noch passiert. Und ich glaube, dann haben wir doch die erste Folge für heute Abend gut überstanden.
Und wünsche alle Teilnehmer Optimismus, Freude. Soll sich da nicht unterkriegen lassen.
Und man muss ja sehen, es ist jetzt schönes Wetter bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch noch ist. Bei uns ist es noch immer hier über 30 Grad. Ich habe die Klimaanlage am Laufen, weil ich sonst hier nicht aufhalten würde unterm Dach. Daher, also wunderschönes Wetter eigentlich. Der Pool ist aufgebaut seit letztem Wochenende. Ich bin glücklich. Der Kleine ist im Pool und schwimmt. Also Ui, alles.
Also ich gehe jetzt natürlich nach Golf spielen, ich bitte dich.
Ach so, okay. Das siehst du, bei mir ist es eher der Planschbeckenpool im Garten, aber das tut es auch. Und daher, es kommen jetzt bald die Sommerferien, die stehen vor der Tür. Es kann eigentlich nur besser werden.
Ja, also gut.
Dann mach es gut.
Bis zum nächsten Mal. Danke für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und tschüss, Sebastian.
Tschüss.